Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Diabetes ist die häufigste Stoffwechselerkrankung von Kindern und Jugendlichen. Jedes Jahr erkranken 3700 Kinder und Jugendliche neu an Diabetes Typ 1. Maren ist eine alleinerziehende Mama aus unserer Community und hat die Anzeichen, dass ihre Tochter Diabetes haben könnte, erst nicht richtig deuten können. Welche fatalen Auswirkungen das haben kann und wie sich die Erkrankung ihres Kindes auf das gesamte Familienleben auswirkt, erzählt sie uns in dieser Community-Folge. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen guten Morgen, liebe Maren. Schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Du bist ja eine Mama aus unserer Echte Mamas Community. Es melden sich ja auch immer wieder Frauen mit spannenden Geschichten bei uns. Und da möchten wir natürlich auch eine Plattform bieten, dass die im Podcast zu Wort kommen. Ich habe dich jetzt im Intro schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du machst.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf heute. Vielen Dank. Ich bin Maren und ich bin 50 Jahre alt inzwischen, habe 3 Kinder, die sind jetzt 18, 16 und 11 und bin insofern, glaube ich, eine richtig echte Mama, bin selbstständig und lebe in der Nähe von München und habe ein Kind, meine Jüngste, die 11-Jährige, hat Diabetes Typ 1 seit 2019, versuche meinen echten Mama-Alltag zusammenzubringen mit dieser chronischen Erkrankung meiner Jüngsten und allem, was dieses Tohuwabohu so mit sich bringt im Alltag mit 3 Kindern.
Und das ist ja natürlich auch ein, ja, sag ich mal, ziemlicher Einschnitt in das Familienleben. Also du bist ja auch dann zu dem Thema Diabetes quasi über die Erkrankung deines Kindes gekommen, hast ja inzwischen auch Bücher dazu veröffentlicht. Wie habt ihr das denn festgestellt, beziehungsweise wie ist das Ganze vonstatten gegangen, dass ihr da damit konfrontiert wurdet?
Ja, es war 2019 im Sommer. Und also ich hatte Diabetes Typ 1 überhaupt nicht auf dem Zettel. Für mich war das eine Erbkrankheit, die wir auch nicht kriegen konnten, weil es halt keiner bei uns in der Familie hat. Und ich habe also Diabetes Typ 1 ausgeblendet. Also als Dreifachmutter hat man ja so einiges auch an Medizin im Schrank und man geht ja auch nicht mehr immer so zum Arzt, weil man ja immer meint, man weiß, was das Kind hat und muss sich dieses Warten beim Arzt und dann sagt er einem was man sowieso schon weiß, auch nicht immer so antun. Und meine Tochter war sehr erschöpft in der Zeit. Also sie hatte keine Lust mehr, Fahrrad zu fahren. Sie wollte nicht mehr zum Ballett und sie wollte nicht mehr so richtig vor die Tür. Also sie war wirklich extrem erschöpft und sie hatte ganz großen Durst auch, hat also sehr, sehr viel literweise getrunken. Und sie hatte auch abgenommen, also ziemlich stark abgenommen. Sie hatte immer schon so Phasen in ihrem Leben, wo sie im Prinzip so auf und ab, ne, so kurz vor so einem Wachstumsschub, hatte sie dann ein bisschen zugenommen und nach dem Wachstumsschub dann wieder abgenommen. Ich hatte mir also da nicht so viele Gedanken gemacht, aber diesmal war das wirklich extrem. Ich meine, sie war damals 6 Jahre alt und hat nur noch, ich glaube, so 15 Kilo oder sowas gewogen. Also es war schon wenig.
Das
also
wiegt man jetzt mit 3 Jahren.
Ja, also sie war immer, ja, sie war immer so auf dem niedrigeren, sowieso auf dem niedrigen Ast, was Gewicht angeht. Aber diesmal habe ich gedacht so, das ist schon ganz schön Haut und Knochen. Aber insgesamt, weil sie halt sowas schon immer mal hatte, solche Phasen, habe ich gedacht, so, na, das wird schon wieder. Und also das waren im Prinzip klassische Diabetes Typ 1 Symptome, also diese Erschöpfung, dieser große Durst, eigentlich auch das häufige Wasserlassen. Also wenn man ein kleineres Kind hat, das diese Symptome hat, dann ist halt die Windel wirklich ständig auch voll und dann dieser Gewichtsverlust. Und ich habe sie dann, weil ich ziemlich viel gearbeitet habe in der Zeit, zu meinen Eltern gegeben, habe gedacht, komm, päppelt mir dieses Kind mal wieder hoch, bitte. Und dann hat mein Vater mir am nächsten Tag ein Foto von ihr geschickt. Sie hatte dann noch aus meiner Sicht einen Magen-Darm-Infekt, hatte sich also übergeben. Aber am Tag, als ich sie zu meinen Eltern gegeben hat, blieben die Nudeln schon wieder drin, wo ich gedacht habe, so, jetzt geht alles wieder aufwärts. Und mein Vater hatte mir dann am nächsten Tag, wie gesagt, ein Bild geschickt von ihr und hat gesagt, Mensch, sie war wieder die ganze Nacht jetzt auf Toilette, hat sich wieder weiter übergeben. Und als ich dieses Foto mit dem Abstand gesehen habe, habe ich gedacht, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Also ich habe wirklich gedacht, oh Gott, was ist das für ein Kind? Und sie war total abgemagert und sah unglaublich krank aus. Und ich habe dann wirklich einen Schock bekommen und habe gesagt, hier, ihr fahrt bitte sofort ins Krankenhaus, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und Magen-Darm kommt jetzt wieder zurück. Ich wusste nicht mal, was ich machen sollte und habe gesagt, nee, komm, Reißleine ziehen ins Krankenhaus und dann werden wir sehen, ob da irgendwas ist oder nicht. Und dann wurde halt relativ schnell dieser Diabetes diagnostiziert. allerdings in einer so krassen Form, sage ich mal so. Und wir waren halt auf der Intensivstation dann 4 Tage lang und man hätte wirklich unsere Tochter 12 Stunden später nicht mehr retten können. Die war total dehydriert und die Ärzte haben gesagt, das war also wirklich allerletzte Eisenbahn, dass wir da noch ins Krankenhaus gekommen sind und das alles nur in Anführungsstrichen wegen Diabetes. Also das hätte ich niemals gedacht und deshalb ist mir es halt jetzt heute auch wichtig aufzuklären über die Symptome, über den Start mit Diabetes Typ 1, weil es immer wieder unterschätzt wird und das halt letztlich doch auch lebensgefährlich, so wie bei uns sein kann, wenn man es nicht erkennt.
Mhm. Magst du uns erzählen, wie es dir da gefühlstechnisch in dem Moment auch ging oder in der Zeit, wo sie dann auch auf Intensivstation sein musste?
Ja, also ich war erstmal, als die Diagnose kam, war ich in Hamburg, meine Eltern leben in Niedersachsen und dann meinte meine Mutter, ja, also die haben gesagt, das ist Diabetes Typ 1. Und ich habe so gedacht am Telefon, okay, meine Mutter wird jetzt auch langsam alt. Also das muss ich total missverstanden haben. Das kann gar nicht sein. Und habe auch noch gedacht, dass die vielleicht auch das Blut verwechselt haben von meiner Tochter. Das kommt ja dann doch vielleicht auch immer mal vor. Also ich habe noch nicht mal gegoogelt. Eigentlich google ich ja so alles gleich. Und ich habe noch nicht mal gegoogelt, habe gedacht, das ist alles ein Missverständnis. Und bin dann halt aber doch sehr schnell von Hamburg zu meinen Eltern gefahren. Und da bestätigte sich dann diese Diagnose doch recht schnell, weil es einfach Blutwerte gibt. Wenn man die hat, dann ist es Diabetes Typ 1. Da ist überhaupt kein Vertun. Also da gibt es auch keine Missverständnisse. Und dann war ich erstmal in so einer totalen Schockstarre und war erstmal also wie so leer und in so einem, ja, also wirklich wie nach einem Unfall, wenn man in diesen Schock fällt und eigentlich gar nicht mehr so richtig da ist. Ich musste dann allerdings auch relativ schnell funktionieren, weil ich hatte meine beiden großen Kinder, die waren damals ja 12 und 14, hatte ich alleine in München gelassen, bei Freunden halt, weil ich halt unter der Woche unterwegs war, geschäftlich. Und da musste ich erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt mit diesen beiden großen Kindern? Und habe dann sie im Prinzip in den ICE gesteckt. Die sind dann alleine nach Hause, haben ihre Sachen gepackt, sich alleine ja, zum Bahnhof gebracht sozusagen mit Öffentlichen und sind dann im Prinzip relativ schnell dazugekommen, weil ich wollte am Anfang, also ich habe dann schon geahnt, dass das jetzt was Größeres ist und ich wollte alle zusammen haben. Ich wollte die Familie zusammen haben und wollte, dass alle mitfühlen können und auch miterleben können, auch wenn das jetzt natürlich was Negatives war, sage ich mal so in dem Moment. Aber ich wollte, dass alle erleben können, was das jetzt bedeutet. Ich wollte da keinen außen vor lassen.
Genau. Hast du dir dann, als sie gesagt haben, dass es 12 Stunden später vielleicht schon zu spät hätte sein können, hast du dir da irgendwie auch Vorwürfe gemacht?
Ganz viele, bis heute. Also das kommt immer noch hoch. Ne? Ich habe dann gedacht, so Mensch, dreifach Mama, die weiß halt alles besser. Also ich habe schon gedacht, ich hätte ja mal früher zum Arzt gehen können. Aber es war in dem Sommer sehr heiß, also dass sie mehr getrunken hat. Da habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich habe gedacht, es ist halt heiß. Und mit der Erschöpfung, ich dachte, naja, so Ende des Schuljahres, da sind die Kinder ja auch mal erschöpft. Und dann noch so ein bisschen Bockigkeit dazu. So, ich habe keine Lust auf Ballett heute und so. Da habe ich gedacht, na, passt halt alles zusammen. Und da habe ich mir schon Vorwürfe gemacht, dass ich hätte früher mal zum Arzt gehen können. Ich habe aber auch sonst niemanden in meiner Umgebung so, der jetzt auf Diabetes Typ 1 hätte kommen können. Und wir haben halt auch ganz viele Leute gesagt, Mensch Maren, das konntest du nicht wissen. Das konntest du einfach nicht wissen, wenn du mit den Symptomen nichts zu tun hast und wenn du mit dieser Erkrankung nichts zu tun hast, dann übersieht man das halt. Und es gibt auch leider viele Ärzte, die es immer wieder übersehen. Bekomme ich immer wieder jetzt aus meiner Community zurückgespielt, dass die Kinder dann mit Magen-Darm oder irgendwas, Erkältung, wieder nach Hause geschickt werden, einfach irgendein Infekt und das auch ärztseitig halt oft übersehen wird. Deshalb ist es mir so wichtig, diese Symptome, diese 4 klassischen Symptome wirklich auch in die Welt zu tragen, denn egal in welchem Alter, Kinder und auch Erwachsene, egal in welchem Alter können Diabetes Typ 1 bekommen, aus dem Off. Und wenn diese Symptome vorliegen, ist es ganz wichtig, zum Arzt zu gehen und so einen Blutzuckertest zu machen, um einfach das vielleicht einmal ausschließen zu können. Insofern, die Vorwürfe sind da immer wieder, aber ich versuche halt jetzt, das ins Positive zu kehren und zu helfen, anderen zu helfen, dass denen das nicht passiert.
Jetzt für jemanden wie mich, der sich mit Diabetes tatsächlich überhaupt nicht auskennt, wodurch unterscheiden sich denn Typ 1 und Typ 2? Weil du ja meintest, Typ 1 wäre eigentlich eher was, was ja so vererbbar ist. Und Typ 2 ist, soweit ich weiß, aber da darfst du mich gerne korrigieren, ist eher was, was ich auch durch den Lebensstil dann entwickeln kann vielleicht. Aber ist es denn so, dass jetzt das Diabetes Typ 1, das bei deiner Tochter aufgetreten ist, hätte das in irgendeiner Weise vermieden werden können? Wahrscheinlich dann nicht, oder?
Also Typ 2 ist erstmal dieser weitläufige Altersdiabetes, sage ich mal so, wie man ihn so nennt. Und der hat in der Tat was mit Bewegung und Ernährung zu tun, aber nicht ausschließlich. Der hat sogar eine größere Erbkomponente als der Typ 1. Wenn du ein Elternteil hast mit Typ 2 Diabetes, hast du selber eine Wahrscheinlichkeit von 40%, dass du das selber bekommst. Und bei zwei Elternteilen von 80%. Also diese Erbkomponente wird halt immer unterschätzt. Und es kann also zwei Menschen geben, die genauso leben, also gleiche Art von Bewegung, gleiche Art von Ernährung, vielleicht ein bisschen suboptimal und der eine entwickelt das und der andere nicht, weil halt da so viel Vererbung dabei ist. Und beim Typ 1 ist es so, dass nur 10% der Neuzugänge einen erblichen Hintergrund haben, also ein Typ 1 Diabetes in der Familie. Da ist es eher die autoimmune Komponente, also es ist eine autoimmune Erkrankung, wo der Körper kein Insulin mehr herstellen kann. Also ein absoluter Insulinmangel. Beim Typ 2 ist es ein relativer Insulinmangel, dass der Körper das Insulin nicht ordentlich verarbeiten kann und dass im Prinzip der Zucker nicht ordentlich in die Zellen gelangt. Das ist einfach eine unterschiedliche Ausprägung auch von der Erkrankung. Und der Typ 1, wie gesagt, ist autoimmunbedingt. Das heißt, wenn man jetzt jemanden mit Autoimmunerkrankungen in der Familie hat, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, auch ein Typ 1 Diabetes irgendwann zu entwickeln, also ein Kind oder jemand anders in der Familie. Und diese Autoimmunkomponenten haben wir auf jeden Fall bei uns in der Familie, aber ich wusste halt auch nicht, dass das eine Rolle spielt dabei, ne? Genau, insofern ist im Prinzip der Typ 1er der, den man nicht vermeiden kann. Der ist im Prinzip in einem angelegt. Es gibt aber heutzutage auch Möglichkeiten schon zur Früherkennung. Man kann also Blut abnehmen lassen und man kann bestimmte Antikörper feststellen, die dann darauf hinweisen, dass eine Prädisposition vorliegt für einen Typ 1 Diabetes. Und das kann ich jedem einfach auch empfehlen, das mit den Kindern zu machen. Und dann kann man auch einen sanften Start im Prinzip in das Leben mit Diabetes Typ 1 auch einleiten, wenn man es halt vorher weiß. Und das machen auch schon Eltern, also die im Prinzip Kinder haben, die so eine Prädisposition haben, die arbeiten dann eng mit dem Klinikteam zusammen und dann kann man im Prinzip langsam in diese Erkrankung reinwachsen, kann sich auch ordentlich informieren, was ich ja auch nicht konnte, und hat einen sanften Start und nicht so einen abrupten, lebensgefährlichen Start wie bei uns. Genau.
Wollte ich jetzt gerade sagen, ihr hattet ja das genaue Gegenteil davon. Also ihr seid da ja quasi ins kalte Wasser geschmissen worden mit der ganzen Thematik. So eine chronische Erkrankung ist ja für die ganze Familie eine Herausforderung. Also da werden ja bestimmt auch deine älteren Kinder dann einfach damit konfrontiert worden sein und natürlich auch ein Stück weit vielleicht die Verantwortung gespürt haben, für die kleine Schwester da einfach auch auf sie aufzupassen. Was hast du denn im ersten Schritt mit dieser ganzen Geschichte, wie das bei euch abgelaufen ist, was hast du für dich da als wichtigstes Learning rausgezogen?
Also erstmal glaube ich, dass es wirklich gut war, dass ich die großen Geschwister dazugeholt habe, dass sie sich nicht außen vor gefühlt haben. Das war, glaube ich, ein guter Geistesblitz in dem Moment. Und also insgesamt ist einfach eine Phase der Überforderung da. Und es ist auch wichtig, dass man sich eingesteht, aus meiner Sicht, dass man auch überfordert sein darf von so einer Situation. Denn man muss ja jetzt plötzlich mit Diabetes Typ 1 in der Familie und im Team, sage ich mal so, muss man halt wirklich ständig Insulin spritzen, man muss ständig diesen Blutzucker sich angucken. Es hat unglaublich viel Auswirkungen. Blutzucker ist ja nicht nur vom Essen bedingt, sondern Hormone, Krankheit, Aufregung. Es spielen so viele Faktoren in diesen Blutzucker rein, dessen wir uns gar nicht so bewusst sind als Menschen, die halt nichts damit zu tun haben, dass man erstmal ganz, ganz viel lernen muss. Und diese Überforderung und dieses oh Gott und die Nächte nicht mehr zu haben, weil man ständig nach diesem Kind schaut, ich finde, dass es schon wichtig ist, sich einzugestehen, dass man überfordert sein darf und dass man auch in so ein Loch fallen darf und dass man diese Gefühle halt auch zulässt und dann halt gemeinsam schaut, wie kommen wir denn da jetzt wieder raus? Wie können wir wieder nach vorne schauen? Und wichtig ist auch, die anderen Kinder im Prinzip nicht links liegen zu lassen, denn man ist selber überfordert, man schläft erstmal nicht mehr, man weiß gar nicht so richtig, was passiert und da fallen halt auch die Geschwisterkinder manchmal hinten runter und das ist mir halt auch so ein bisschen passiert. Und
du hattest ja auch in unserer Vorbereitung, wenn ich da kurz einhaken darf, hattest du ja auch den Begriff Schattenkinder erwähnt.
Ja.
Vielleicht magst du dazu einfach noch was sagen, weil das betrifft ja quasi die Geschwisterkinder dann in der Schule.
Also Schattenkinder sind, können Geschwisterkinder sein von Kindern, die mit chronischen Erkrankungen leben oder auch unheilbaren Erkrankungen leben und müssen sie aber nicht. Also die Frage ist ja, wie die Kinder im Prinzip umgehen, auch die Geschwisterkinder umgehen mit der Erkrankung der Schwester oder dem Bruder. Und Schattenkind bedeutet in dem Moment, dass ein Kind in den Schatten rutscht, weil es nicht genug Aufmerksamkeit bekommt und sich vernachlässigt fühlt. Und das ist mir halt mit einem meiner Kinder auch passiert. Wir haben das dann in meinem ersten Buch, habe ich so ein Kapitel dazu, da haben wir das im Prinzip auch aufgearbeitet. Ich habe sie gefragt, wie sie sich fühlt und war dann auch sehr schockiert, weil ich wirklich da nicht auch noch drauf geachtet hatte, genug zumindest nicht. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das denn ändern? Wie können wir sie mit einbeziehen? Wie können wir der Erkrankung von ihrer Schwester weniger Platz im Alltag vielleicht auch einräumen, dass sie auch ein besseres Gefühl wieder hat, und haben das im Prinzip dann umgesetzt und haben dann nochmal gemeinsam gesprochen, ein paar Wochen später, was sich verändert hat. Und diesen Prozess schilder ich quasi auch in dem Buch, um einfach andere Eltern auch darauf aufmerksam zu machen, dass es manchmal dazu kommen kann, dass man in der eigenen Überforderung die Geschwisterkinder vielleicht übersieht.
Was ist gerade auch den Umgang mit der chronischen Erkrankung angesprochen. Da ist es ja, glaube ich, auch ein ganz spannender Punkt, wie auch die ganze Familie damit umgeht. Ne? Also ob das jetzt ein eher positiver, neutraler oder vielleicht sogar negativer Umgang damit ist, da kann man doch bestimmt auch sehr viel machen, also für das Familiengefüge. Wie ist denn da deine Erfahrung gewesen? Habt ihr da von Anfang an auch irgendwie einen positiven Umgang damit gefunden?
Also ich bin insgesamt, glaube ich, ein sehr positiver Mensch und stehe sehr schnell auch wieder auf, egal was passiert in meinem Leben. Aber das Ding hat mich schon wirklich unter Wasser gezogen und ich war im Prinzip 2 Jahre lang, da kam noch diese Corona-Phase, diese Lockdown-Phase ja auch dazu, 2 Jahre lang nicht gut mit der Welt, sage ich mal so. Also schon, ich will nicht sagen, dass es nicht die Depression war, aber es war schon eine depressive Phase, die ich hatte und musste mich da schon ordentlich rappeln, bis ich da wieder rausgekommen bin. Hab dann im Nachgang gelernt, dass es die 5 Phasen der Akzeptanz gibt, nach Elisabeth Kübler-Ross aus den 60er Jahren, eigentlich für unheilbare Krankheiten, also im Endstadium gedacht, die man aber auch auf Schicksalsschläge übertragen kann. Und wenn ich von diesen 5 Phasen gewusst hätte, hätte ich auch gewusst, dass es normal ist, dass ich gerade mich in diesen Phasen hin und her bewege. Also es ist nur einmal diese Ignoranz, die man am Anfang hat, dieses ich will das nicht wahrhaben. Dann kommt so eine Phase der Wut und des Warums, also warum wir und das ist unfair. Dann geht man in so eine Verhandlungsphase rein, dass man sagt, okay, ich akzeptiere das aber nur, wenn das und das. Und dann versucht man im Prinzip diese Krankheit auf die alte Realität, die man hatte, überzustülpen. Das funktioniert dann aber in der Regel nicht, weil es halt nicht mehr so ist wie früher. Und dann fällt man in so eine echte Trauerphase und Depression, bis man da wieder rauskommt und in diese Akzeptanz kommt. Und wir haben alle diese Phasen auch irgendwie durchgemacht zu Hause. Und was wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass man immer in Bewegung bleibt. Also dass man die Phasen, in denen man sich befindet, auch akzeptiert und integriert und einfach auch sagt, Mensch, es ist normal, dass ich jetzt wütend bin. Und es ist auch normal, dass du, liebes Diabeteskind, jetzt total sauer auf diesen Diabetes bist. Das darfst du auch rauslassen, das ist ganz normal. Und die Schwestern, dass die sich vernachlässigt fühlen oder sagen, Mama, du hast gar keine Zeit mehr für mich, das ist okay und es ist normal, diese Gefühle auch zuzulassen. Es ist also nicht ratsam, die wegzudrücken. Und dann aber eben zu überlegen, ja, wie kommen wir denn das wieder raus? Und da ist das Thema Resilienz aus meiner Sicht ganz wichtig. Die Resilienz ist ja unsere seelische Widerstandskraft oder die, ne, also dies im Prinzip, wie schnell man auch wieder aufsteht. Und wichtig ist, einmal zu akzeptieren und Frieden zu schließen mit dem, was ist denn. Das kann ich ja jetzt auch nicht mehr ändern und ich kriege halt meine Vergangenheit auch nicht zurück. Und halt zu schauen, wie gucke ich denn jetzt mit dem neuen Setting, mit diesem neuen Element in meinem Leben, wie schaffe ich es da nach vorne zu schauen? Und das ist im Prinzip der Schritt, den wir, glaube ich, dann relativ schnell gegangen sind und darüber auch in der Akzeptanz gefunden haben, die uns natürlich geholfen hat, diesen Alltag auch besser zu bewältigen. Weil wenn du in der Akzeptanz bist, dann lebst du im Prinzip in Frieden mit dem, was ist und schaust halt, wie du das Beste draus machen kannst. Und meine Selbstständigkeit hat sich ja dann zum Beispiel auch in die Richtung weiterentwickelt, dass ich jetzt 2 Bücher zum Thema Typ 1 Diabetes geschrieben habe, was ich natürlich 2018 noch niemals gedacht hätte, dass das je passieren würde.
Mhm. Du hast auch gesagt, dass oder generell der Umgang mit dieser chronischen Erkrankung, also dass eben diese Akzeptanz sehr, sehr wichtig ist. Hat es euch auch geholfen, weil wir hatten auch im Vorgespräch mal kurz darüber oder das mal angeschnitten, dass der Umgang, also die Sprache und die Ausdrucksweise, wie man mit dieser chronischen Erkrankung auch in der Familie umgeht, dass das einen riesengroßen Impact auch haben kann, wie alle damit umgehen. Magst du dazu noch was erzählen?
Gerne. Sprache ist ganz wichtig und es gibt im Diabetesbereich eine Bewegung, die heißt Language Matters Bewegung. Das ist eine weltweite Bewegung, der sich Deutschland jetzt auch angeschlossen hat. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich sage, ich muss jetzt deinen Katheter wechseln und du hast viel zu hohe Werte, wir müssen uns jetzt bewegen und die Nacht war so furchtbar, nur weil das mit deinem Diabetes alles so schwierig ist und deshalb konnte ich jetzt nicht schlafen und jetzt ist alles ganz furchtbar. Das ist ein ganz anderer Vibe, sage ich mal so, wenn ich so spreche oder wenn ich sage, hey komm, wir wechseln jetzt nochmal schnell deinen Katheter und ach Mensch, die Werte, ja, komm, lass uns mal ein bisschen bewegen zusammen, wir gehen mal eine Runde spazieren. Und heute Nacht, Mensch, da war wieder ordentlich Zuckerparty hier angesagt, ne? Krass. Wir haben zusammen Gummibärchen gegessen und Mensch, dann war dein Diabetes immer noch nicht ruhig zu kriegen. Dann haben wir noch dies und jenes gemacht. Puh, der muss jetzt auch ganz schön erschöpft sein. Vielleicht gibt er ja heute mal ein bisschen Ruhe. Es ist halt ein ganz anderer Vibe, je nachdem, wie ich auch schon allein spreche. Und man kann ja auch zum Beispiel sagen, jetzt ohne Diabetes, ich muss jetzt noch den Müll rausbringen. Das ist ja dann auch so eine ungeliebte Pflicht. Oder man sagt, hey, ich bringe den Müll raus und dabei sehe ich sternklare Nacht, schöne Luft und dann kann das Ganze auch schon wieder positiv konnotiert sein im Prinzip. Und was halt aus meiner Sicht wichtig ist, dass wir den Kindern diese positive Sprache auch vorleben. Es ist nicht alles positiv und toll mit Diabetes und das muss es auch nicht sein. Aber wenn wir im Prinzip in eine positive Sprache auch reinkommen, dann fühlt sich der Diabetes gleich ganz anders an. Ich sage zum Beispiel auch nicht, meine Tochter hat Schwerbehinderung, 50%, und das Zeichen H, also für hilflos dabei. Ich sage auch nicht, du bist schwerbehindert und oh Gott, du armes Kind. Sondern ich sage, hey, du kannst umsonst mit den Öffis fahren und du kommst vielleicht auch mal günstiger ins Kino und ich darf dich begleiten umsonst, wenn wir auf ein Konzert gehen. Das ist doch, sind halt auch die positiven Dinge, die man da nach vorne stellen kann. Und sie hatte zum Beispiel in der ersten Klasse auch schon ein Handy. Ich meine, welches Kind hat in der ersten Klasse schon ein Handy? Das kann man natürlich sagen, kann sie auch missbrauchen. Aber das war halt auch was Tolles, weil sie einfach, ich musste die Werte halt immer im Blick behalten und über das Handy kann man das verfolgen. Und ich habe gesagt, Mensch, einziges Kind mit Handy auf der Klassenfahrt und so. Man kann halt alles irgendwie auch ein bisschen positiv verpacken, sodass diese Realität, in der man ja lebt, auch ein bisschen angenehmer wird.
Hast du da bei deinen älteren Kindern auch darauf geachtet, dass die in ihrer Ausdrucksweise da positiv damit umgehen?
Ich glaube, das machen die jetzt automatisch. Bei mir im Umfeld ist gar nichts anderes mehr möglich, sage ich mal so. Und wenn dann wieder jemand kommt, also ich schreibe ja auch Artikel zum Beispiel und arbeite auch mit Redaktionen zusammen im Diabetesbereich. Und wenn ich dann immer schon sehe in der Einleitung, Sarah Leonie, also meine Tochter, ist mit 6 an Diabetes Typ 1 erkrankt und lebt mit dieser Erkrankung jeden Tag, dann denke ich schon, oh Gott, schon 2-mal Erkrankung im ersten Satz. Dann sage ich, Mensch, lass uns doch sagen, lebt seit 2019 mit Diabetes Typ 1 und meistert ihren Alltag mit dem Diabetes. Das hört sich gleich ganz anders an. Also mein Umfeld hat eigentlich gar keine Chance, in dieses Negative reinzufallen, weil ich immer wieder versuche im Sinne dieser Language Matters Bewegung halt positive Akzente zu setzen, so dass sich das Ganze ganz anders anfühlt. Und in meinen Büchern zum Beispiel gibt es kein einziges Mal das Wort muss aus meiner Feder. Also kein einziges Mal wirst du das finden. Einfach um da auch einen Akzent zu setzen, dass man halt auch anders damit umgehen kann.
Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, du vermeidest auch das Wort Erkrankung. Neben dem Wort muss, gibt es denn noch etwas, was man jetzt bei der Thematik unbedingt ja vermeiden sollte?
Also im Sinne der Sprache, glaube ich, ist das schon wichtig. Also dieses Wort Erkrankung, das Wort muss, auch das Wort Patient zum Beispiel. Also ich habe auch eigentlich aktiv dieses Wort Patient gar nicht bei mir im Wortschatz. Es ist halt meine Tochter und es ist keine Diabetes-Patientin. Natürlich ist sie das im ärztlichen Sinne, aber das ist mein Kind und das Wort Patient wird vermieden. Und ich finde aber insgesamt auch noch wichtig beim positiven Umgang mit chronischen Erkrankungen, dass man halt auch mal schaut, wie viel Aufmerksamkeit diese Erkrankung im Alltag bekommt. Dreht sich ständig alles darum oder gibt es auch Momente, wo man einfach nur mit dem Kind zusammen ist, ohne dass diese Erkrankung gerade mal wichtig ist? Also ich versuche zum Beispiel immer wieder auch Gespräche mit ihr zu führen, wo dieser Diabetes gar keine Rolle spielt. Das ist schon bei Diabetes schwierig, weil man eigentlich alle 5 Minuten, alle 10 Minuten, jede Stunde irgendwas justieren kann. Aber einfach mal zu sagen, ich blende dieses Thema der Erkrankung, die ja da auch schon im medizinischen Sinne vorhanden ist, einfach mal aus und rede mit meinem Kind einfach mal unbeschwert über, wie ist dein Tag, Mensch, was ist mit deinen Freundinnen und andere Dinge, die das Kind halt auch im positiven Sinne beschäftigen, ohne eben ständig immer nur diese Erkrankung doch auch mit zu thematisieren. Ne? Also ich kann mein Kind ja anrufen und einfach mal ganz normal fragen, Mensch, wie ist dein Tag? Und da hat dann der Diabetes überhaupt kein Wort mitzureden. Und das sich auch immer wieder bewusst zu werden, dass es diese Momente gibt, wo ein Kind einfach nur Kind sein sollte und möglichst sollten diese Momente ja auch überwiegen, das finde ich auch unglaublich wichtig im Sinne des positiven Umgangs mit so einer chronischen Erkrankung.
Mir ist es auch aufgefallen, ihr habt ja quasi die Diagnose bzw. die Erkrankung so wie so eine Art personifiziert. Also du hast jetzt ja öfter über den Diabetes geredet oder der Diabetes, der war heute ganz schön aufsässig oder ist vielleicht heute tagsüber mal ein bisschen ruhiger. Hast du die Erfahrung gemacht, dass das auch deiner Tochter jetzt im Umgang damit hilft, wenn man das quasi so personifiziert?
Ich denke schon, also bei uns ist der Diabetes, das beschreibe ich auch im ersten Buch, ein Familienmitglied. Und so ein Familienmitglied ist halt einfach erstmal da. Das kannst du dir ja nur nicht aussuchen. Und das kannst du auch mal an die Wand klatschen, wo du denkst, boah, der hat ja heute echt schlechte Laune, so, ne? Kannst du auch mal umarmen, hast halt gute und schlechte Zeiten und dick und dünn. Und durch diese Personifizierung findet aus meiner Sicht aber auch so eine Umarmung des Ganzen statt. Also wir versuchen den Diabetes im Alltag und in unserem Leben zu umarmen und zu integrieren. Der ist halt Teil des Teams. Ja, ist so ein bisschen schwieriger Teil des Teams oft auch mal. Das ist auch in Ordnung. Aber wie so ein Familienmitglied hat man halt dick und dünn und gute und schlechte Zeiten. Und das hat uns schon geholfen, ihn auch als Teil, also er ist ja nun Teil meiner Tochter und auch nicht mehr wegzudenken. Und wenn ich diesen Teil von ihr ablehne oder wenn sie selbst auch diesen Teil von sich selbst ablehnt, dann lehnt sie ja auch, ja, also sich selbst in gewisser Weise ab. Und wenn man im Prinzip sagt, man akzeptiert den Diabetes in unserem Fall und integriert das Ganze und umarmt das Ganze, dann akzeptiert und umarmt man ja auch das Kind selbst, was eben diese Erkrankung hat, einfach auch ganzheitlich. Und deshalb ist es mir halt wichtig, dass dieser Diabetes im Prinzip ein wichtiger Teil und ein wichtiger akzeptierter Teil von ihr ist. Und wenn es halt ein Familienmitglied ist, dann kann man halt damit auch so ein bisschen, ja, spielerisch umgehen, sage ich mal so, ne? Und dann fällt das Ganze vielleicht auch leichter.
Da habt ihr auf jeden Fall eine mega schöne Lösung auch gefunden. Und wer mit dem ganzen Thema natürlich auch sich auseinandersetzen muss, beziehungsweise da vielleicht auch kürzlich eine Diagnose gestellt bekommen hat, kann sich ja auch noch weitere Tipps bestimmt in deinen Büchern und auf deiner Instagram-Seite holen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Wir sind tatsächlich schon am Ende der Folge angekommen. Das ging jetzt irgendwie total schnell. Aber hast du denn zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
Ich finde, im Sinne von chronischen Erkrankungen und von Schicksalsschlägen ist wichtig, dass man Frieden schließt mit dem, was ist, und dann nach vorne schaut. Und das ist so wichtig, weil ich kann so viel auch negative Energie stecken in was wäre gewesen und wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich das nicht gehabt hätte, aber ich bekomme es ja nicht zurück. Also dieses Frieden schließen und nach vorne schauen ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch wieder positive Energie überzuhaben für alles, was auch in so einem neuen Setting schön sein kann. Und sich auch mal zu überlegen, Mensch, was ist denn Schönes passiert, seit dieser Schicksalsschlag auf uns niedergekommen ist? Und da könnte ich jetzt noch ganz lange ganz viel aufzählen, aber dass man einfach dieses Mindset hat, was ist positiv vielleicht auch, was hat sich positiv geändert im Leben, und eben Frieden zu schließen und nach vorne zu schauen. Das ist wichtig, auch für unsere Kinder, weil wir ja da auch eine Vorbildfunktion haben.
Vielen, vielen Dank, liebe Maren. Das war das perfekte Schlusswort. Da fällt mir gar nichts mehr hinzuzufügen ein. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und alles Liebe für dich und deine Familie.
Vielen Dank, und vielen Dank, wie gesagt, nochmal, dass ich hier sein durfte.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Eine inspirierende Geschichte, die hoffentlich Eltern mit Unsicherheiten bestärkt, die Symptome ihrer Kinder nochmal genauer anzuschauen und ärztlich abklären zu lassen. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam, und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung. Und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!